Weiter geht's mit Teil 2. Lämmer 2.7 ist wie angekündigt. Für alle natürlichen Zahlen N, mindestens 5, ist die alternierende Gruppe A allen einfach. Wer hat schon einen Beweis dafür gesehen? Okay, dann mal gucken, ob das der ist, den ich jetzt erzähle, oder ob das ein anderer ist. Gut, wir machen das per Induktion. Wir fangen bei n gleich 5 an. Und das ist ein guter Induktionsanfang, weil wir schon wissen, dass A5 einfach ist. Das war eine unserer kleinen Fingerübungen am Anfang von Gruppentheorie 1. Jetzt soll n mindestens 6 sein. Die Behauptung soll für kleinere alternierende Gruppen richtig sein. Und wir gucken, wie wir von n zu n plus 1 kommen. Dann meine ich für alle, die immer noch die Voraussetzungen aus dem Lämmer erfüllen. Ansonsten ergibt es keinen Sinn. Okay, um den Platon ein bisschen zu vereinfachen, sei jetzt G und zwar N. Und wie kommt man zu einer kleineren alternierenden Gruppe? Na, zum Beispiel über einen Punktstabilisator. Ich stabilisiere also jetzt in der natürlichen Wirkung auf 1 bis n den Punkt 1. Und die Gruppe, die dann herauskommt, nenne ich H. Gut. Wir wollen Einfachheit zeigen. Die Gruppe ist offensichtlich nicht trivial, das heißt, es reicht, wenn wir zeigen, dass es keinen echten Normalteil gibt, also keinen, der nicht eins ist und nicht die ganze Gruppe. Sei weiter n angepasst. Okay. Nicht eins, nicht die ganze Gruppe. Jetzt haben wir erstmal recht viel Werkzeug beisammen. Und wir basteln einfach mit dem, was wir haben. N ist mindestens 6. N minus 2 ist also mindestens 4. Das heißt, unsere Gruppe G wirkt in der ganz natürlichen Wirkung auf 1 bis n mindestens vierfach transitiv, also auch mindestens doppelt transitiv, und damit ist die Gruppe primitiv. Dass die Wirkung treu ist, ist klar, weil es die natürliche Wirkung auf der Menge 1 bis n ist. Zitiere ich Lämmer 2.4. Und daraus folgen jetzt mehrere Sachen. Der Normalteiler n ist jetzt primitiv. Das war Lämmer 2.3 Teil A. Die Punktstabilisatoren sind maximale Untergruppen. Das heißt, H ist eine maximale Untergruppe. Und da G mindestens vierfach transitiv wirkt, wirken die Punktstabilisatoren dann auf der Menge der anderen Punkte immer noch mindestens dreifach transitiv. Falls das nicht ganz klar ist, reden wir da gleich nochmal kurz drüber. Ich schreibe erstmal alles hin. Lemmata 2, 3, A und 2, 2. Folgt. H ist eine maximale E und N wird transitiv in der natürlichen Wirkung.
Das hatte ich heute Morgen schon. Irgendwie ist die Kreide so ein bisschen bröselig. Vielleicht ist sie zu trocken.
So, wo ist jetzt die Wirkung mindestens dreifach transitiv? Na, auf der Menge der Punkte, außer dem, den ich schon fixiert habe. Das heißt, das ist dann die Menge 2 bis n. Gut, reden wir darüber nochmal kurz. Vierfach transitiv heißt, wenn ich vier paarweise verschiedene Punkte nehme, kriege ich die auf jedes andere Tupel von vier paarweise verschiedenen Punkten. Jetzt nehme ich Punktstärkesator. Der fixiert einen Punkt. Dann tue ich so, als ob dieser eine Punkt halt immer der erste Punkt in einem solchen Viertupel ist. Dann habe ich aber immer noch drei paarweise verschiedene, die ich immer noch auf alle drei paarweise verschiedenen bewegen kann. Deshalb folgt aus vierfacher Transitivität, dass die Punktstabilisatoren dreifach transitiv sind auf der Länge der restlichen Punkte, wenn man den fixierten rausnimmt. All das sind die Infos, die wir haben. Und jetzt unterscheiden wir einfach zwei Fälle. Das haben wir vorhin schon so ähnlich gesehen. Wir haben eine maximale Untergruppe und einen Normalteiler. Der Normalteiler liegt drin oder das Produkt ergibt die ganze Gruppe. Okay. Gucken wir uns beide Fälle an. Erster Fall, N liegt in H. Na, das haben wir schon gesehen, was dann passiert. Wenn wir einen Normalteiler haben, der in einem Punktstabilisator liegt, dann liegt der in allen. Und die Wirkung ist aber treu, also ist dann N gleich 1 und das geht nicht. Und ich habe hier sogar ein anderes Argument stehen. Also es gibt irgendwie bestimmt fünf verschiedene Arten, die man sehen kann, dass das nicht geht. Dann fixiert N jeden Punkt. Also ist N gleich 1, der AN wird treu. Widerspruch. Zweiter Fall. Nicht in H und dann ist N mal H gleich G. Und wir wissen auch noch mehr. Wir gucken uns nochmal den Durchschnitt an. N geschnitten mit H. Das ist jetzt eine interessante Untergruppe, weil N nicht ganz in H drin liegt. Was wissen wir denn über N geschnitten H? Na, das ist doch dieses allgemeine Prinzip, wenn ich einen Normalteiler habe von einer Gruppe und schneide den mit einer Untergruppe, dann ist dieser Durchschnitt ein Normalteiler der Untergruppe. N geschnitten H ist also ein Normalteiler von H. Und H ist eine kleinere allgemeine Gruppe und deswegen nach Induktionsvoraussetzung einfach. Ich schreibe das mal so in, möchte ich das mit Abkürzung machen? H ist isomorph zu an-1. Ich mache es ein bisschen präziser, mündlich. Der Stabilisator eines Punktes in einer alternierenden Gruppe ist die nächstkleinere alternierende Gruppe. Und es ist sogar wirklich, nein, es ist nicht wirklich diese Gruppe, es ist isomorph dazu. Stellen Sie sich vor, Sie fixieren von 1 bis n den Punkt n. Dann ist dieser Punktstabilisator ja nicht wirklich die alternierende Gruppe auf 1 bis n minus 1, denn die ist nur dort definiert. Da ist nicht klar, was die überhaupt auf n macht. Aber es ist eine Untergruppe von an, die isomorph ist zu an minus 1. Und genauso hier haben wir jetzt halt den Punkt 1 fixiert. Das heißt, was rauskommt, ist jetzt eine alternierende Gruppe auf den Punkten 2 bis n und das ist isomorph zur alternierenden Gruppe an minus 1. Und wir haben vorausgesetzt, dass die Behauptung für alle kleineren, sinnvollen, alternierenden Gruppen richtig ist. n ist mindestens 6, n minus 1 ist dann immer noch mindestens 5, das passt also mit der Voraussetzung zusammen und dann zu unserer Punktstärke sagt man eine einfache Gruppe. Weiter ist das ein Normalteiler von h, h ist immer noch zu n minus 1 und deswegen einfach. Das heißt, für n-geschnitten h gibt es nur zwei Möglichkeiten, 1 oder h. Wenn es h ist, dann liegt h in n und das geht nicht, werden wir gleich sehen. Also muss n-geschnitten h gleich 1 sein. Warum geht dieser erste Fall nicht? N-geschnitten h gleich h heißt, h liegt in n. Aber h ist ein Punktstabilisator. Wenn der in einem Normalteiler liegt, dann liegen alle Punktstabilisatoren da drin. Das heißt, dann haben wir einen Normalteiler der alternierenden Gruppe, der alle kleineren alternierenden Gruppen, also alle, der alle zu kleineren alternierenden Untergruppen, isomorphen Untergruppen irgendwie einfängt. Aber das Erzeugnis davon ist die ganze alternierende Gruppe. Das geht nicht. Wie schreibe ich das kurz hin? Oder anders gesagt, ist, wenn man sich einmal, ja, das ist nicht so trivial. Dazu muss man ja schon wissen, dass die alternierende Gruppe keinen Normalteiler von sehr kleinen Index hat. Und ich glaube, was ich vorher gesagt habe, war besser. Also das ist unmöglich, da sonst H in N läge. Damit würden dann alle Punktstabilisatoren in N liegen. Und damit P1, P2 und so weiter bis PN. Die wären dann alle da drin und das ist ein Widerspruch. Ach, da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten, das zu sehen. Sie finden da überall genug Dreizyklen, dass sie insgesamt dann die komplette alternierende Gruppe erzeugen und das liegt dann aber alles in N. Das geht nicht. N ist ein echter Normalteiler. Also so zum Beispiel kann man sehen. Davon muss man nur wissen, dass alternierende Gruppen von ausreichend vielen Dreizyklen erzeugt werden. Und da n groß ist, liegen Dreizyklen in mehrere Punktstabilisatoren. Das heißt, sie kriegen hierdurch, durch diese ganzen Punktstabilisatoren, alle Dreizyklen, die sie nur haben wollen, nach n rein. Und dann ist die ganze alternierende Gruppe in n. Das geht nicht. Eine Möglichkeit, das zu sehen. Und bestimmt gibt es noch 10 andere. Heißt also, n schneidet h trivial. Was war h? H war der Stabilisator eines Punktes. Jetzt haben wir einen transitiven Normalteiler, der gleichzeitig auch noch keinen Punkt fixiert. Wie hießen die nochmal? Regulär. Ist n also ein regulärer Normalteiler? Und das liegt doch jetzt langsam so wie das Lemma von vorher. Und dann kommen wir der Sache näher. Irgendwo stand schon, dass n transitiv ist, weiter oben. Genau, das lag daran, dass n ein Normalteiler einer primitiven Gruppe ist. Nun ist das so und damit n regulär in der natürlichen Wirkung. Und dann kommt Lemma 2,6. Wir gucken uns nochmal die Voraussetzungen an. G ist so und so oft transitiv, in unserem Fall mindestens vierfach. Okay. Wir haben einen regulären Normalteiler, auch okay. Die Menge, auf der wir wirken, hat mindestens 3 Elemente, auch okay. Denn n ist ja mindestens 6, das heißt, wir haben sogar mindestens 6 Elemente. Und was sagt uns dann das Lemma? Na, das sagt, dass dieser Transitivitätsgrad höchstens 4 sein kann. Lemma 2,6 liefert das. Na, dieser Transitivitätsgrad k ist hier n minus 2. Das heißt, n minus 2 ist höchstens 4. Also ist n höchstens 6. heißt also, wir haben jetzt unsere Gruppe festgenagelt, das ist die A6. Wir schreiben sie als Produkt eines Normalteilers mit einem Punktstabilisator. Dieser Normalteiler ist regulär, hat also Ordnung 6. Und dann überlegen wir uns einfach zu Fuß, dass die alternierende Gruppe, die A6, kein Normalteiler der Ordnung 6 hat. Zum Beispiel. Können wir gleich nochmal kurz mündlich machen. Jetzt hat G, das ist die A6, einen Normalteiler N der Ordnung 6, das ist die Regularität. Ja, was kann man sich da von mir aus überlegen? Ein Normalteiler Ordnung 6, was ist da los? 6 ist 2 mal 3, wir haben also da drin auf jeden Fall Elemente der Ordnung 2. Wir machen es auf mehrere Arten, einfach nur weil wir es können. So, Normalteiler der Ordnung 6. Enthält mir Elemente der Ordnung 2. Was hat die A6 für Elemente der Ordnung 2? Die Doppeltransposition. Das war's. Mehr läuft da nicht rum. Das sind die einzigen Elemente der Ordnung 2. Jetzt enthält so dieser Normalteiler N mindestens eine, denn die Ordnung ist dadurch zweiteilbar. Naja, aber jetzt kommt die große Transitivität. Die A6 ist ja vierfach transitiv. Das heißt insbesondere, dass sie jede Doppeltransposition auf jede Doppeltransposition abbilden kann, per Konjugation. Und das heißt, dass wir von dieser einen Transposition, die wir in N finden, zu jeder anderen kommen. Und schwupp haben wir alle Doppeltranspositionen in diesem Normalteil drin und dann explodiert der. Der hat dann auf keinen Fall mehr Ordnung 6. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, einfach nur, weil wir es können. 3 teilt die Ordnung. Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, was das heißen kann. Vielleicht heißt es einfach, es liegt ein 3-Zyklus drin. Gleiche Idee. Die A6 ist auch transitiv auf der Menge 3-Zyklen. Schwupp sind da alle drin. Schwupp ist die ganze A6 drin. Schade. Es könnte aber auch ein Doppel-3-Zyklus sein. Ja gut, aber dann überlegt man sich auch wieder, dass per Konjugation dann noch andere Doppel-3-Zyklen da reinkommen und wieder wird die Gruppe N zu groß. Das heißt, ja, das, also so klein, das geht nicht wegen der großen Transitivität. Egal was da drin ist, da sind dann auf einmal ganz viele andere Elemente vom gleichen Zyklentyp drin und dann wird N zu groß. Wer möchte, dass ich dazu irgendwas anschreibe? So, was sind schöne kleine Fingerübungen? Sich nochmal zu überlegen, wie kann man jetzt die Gruppeneigenschaften ausnutzen, um auf verschiedene Arten zu einem solchen Schluss zu kommen. Wie zum Beispiel, die Gruppe hat keinen Normalteiler der Ordnung 6. Kann nicht schaden, das zu üben. Das war Lemma 2.7. Und dann kommt jetzt der Abschluss von Kapitel 2. Wunderbar, dass wir dafür jetzt noch Zeit haben. Das ist das Iwasawa-Lemma. Das schreibe ich an und dann wische ich eine Runde. Ich hoffe, dass ich den Beweis noch zusammenkriege. Ich hatte so ungefähr 3 kleine Notizen, die ich kaum noch lesen kann, aber wir werden sehen. Lemma 2.8 und ich schreibe den Namen dazu, weil es so bekannt ist. Iwasawa. Und das ist ein Einfachheitskriterium, ausgehend von einer Gruppe, die perfekt ist und bei der wir irgendwas über Operationen wissen. Sei also perfekt. Ist dasselbe wie die eigene Kommutatorgruppe. Jetzt soll G noch treu und primitiv auf einer Menge Omega operieren. G operiere treu und primitiv auf Omega. Und jetzt wollen wir noch mehr haben. Für alle Alpha aus Omega gelte, dass der Punktstabilisator einen abelschen Normalteiler besitzt, derart, dass wenn man alle Konjugierten dieses abelschen Normalteilers nimmt, dass man dann als Erzeugnis die ganze Gruppe kriegt. Anders gesagt, man kann die ganze Gruppe G erzeugen aus möglicherweise recht kleinen abelschen Stückchen, die aus den Punktstabilisatoren kommen. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Wenn man sowas findet, und es, also hier steht für alle, in Wirklichkeit reicht, wenn ich das für einen Punktstandensator fordere, denn die sind ja alle kollidiert, die Gruppe dort transitiv. Okay. Wenn ich also sowas finde, solche arische Normalteiler, sodass ich so die ganze Gruppe erzeugen kann, dann reicht all das, was da steht, um zu zeigen, dass die Gruppe einfach ist. Und das war in der Geschichte der Gruppentheorie häufig so das Go-To-Hilfsmittel, wenn man zeigen wollte, dass irgendeine Permutationsgruppe einfach ist. Man versucht einfach über die Punktstandensatoren das rauszufinden, was an den Voraussetzungen steht. Und wir wenden das auch genau so an. Ja, stimmt, so könnte man. Genau, das ist ein Tipp, den ich gebe für Projekt P5. Da steht ja sowas dabei wie, man soll zeigen, dass die PSL2-Tree meistens einfach ist. Es gibt so ein paar kleine Fälle, wo sie es nicht ist, einfach weil sie zu klein ist. Und dann wird sie irgendwann groß genug und dann gebe ich als Tipp Iwasawa. Zusammengepuzzelt kriege. Angenommen nicht, dann beginnen wir mit einem echten und nicht trivialen Normalteiler. Moment, brauche ich irgendwas, was mir sagt, dass die Gruppe nicht trivial ist? Augenblick. Ich muss kurz nachdenken, ob das richtig ist, so wie es da steht. Was ist denn die 1-Gruppe? Die ist perfekt. Treu und primitiv heißt, Omega kann auch nur ein Element haben. Die Punktstandensatoren sind dann ja auch trivial. Das stimmt dann alles und die Gruppe ist aber nicht einfach. Ha! Okay. Sei also nicht trivial und perfekt. Aha! Muss ich doch glatt mal gucken, so bei den diversen Quellen, ob das da überall richtig steht. Ich denke, man muss den Fall G=1 ausschließen. Denn ich glaube, dass die 1-Gruppe das alles erfüllt, aber die ist nicht einfach. Okay. Das merke ich mir. Das schreibe ich jetzt nicht auf. Ja, nehmen wir uns einen Normalteiler. Angenommen. Wir finden einen Normalteiler N. Der nicht trivial ist und auch nicht die ganze Gruppe. Jetzt kommen so ein paar Standardargumente, die wir schon gesehen haben. Wie war das nochmal? Wenn n in einem Punktstabilisator liegt, dann liegt n in allen wegen der transitiven Wirkung. Und dann fixiert n alle Punkte, aber die Wirkung ist ja treu. Das heißt, dann muss n gleich 1 sein und das geht nicht. Haben wir schon gesehen. Darf ich dann vielleicht verkürzt anschreiben? Sonst bitte beschweren. Da G treu und transitiv wirkt. Liegt N nicht in einem Punktstabilisator. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Punktstabilisatoren maximale Untergruppen sind. Das heißt, wir haben diese Situation, dass man G als Produkt schreiben kann, Punktstabilisator mal N. Dann nutze ich jetzt Lemma 2,2. 2 Alpha. Omega. Mit Lemma 2,2 ist dann die Alpha eine maximale Untergruppe. Enthält nicht N und dann haben wir die Faktorisierung. Was brauche ich denn? Warum möchte ich? beim Schreiben. Ich möchte schreiben, so wie vorhin, D gleich E Alpha. Es spielt keine Rolle, ich kann es umdrehen, aber wenn ich gleich Elemente hinschreibe mit Beiträgen aus diesen beiden Untergruppen, dann habe ich es jetzt gleich richtig rum. Der Widerspruch kommt später daher, dass ich zeige, dass die Kommutatorgruppe von G in den Normalteiler N liegt. Und das geht nicht, denn G ist ja perfekt. Daher wird der Widerspruch kommen. Ich brauche also eine adische Faktorgruppe. Und dafür bastle ich ein bisschen rum mit diesen Normalteilern A, die wir nach Voraussetzung haben. Das ist jetzt der nächste Schritt. Zeige ich auf G. Jetzt kann ich das schreiben als etwas, was Alpha stabilisiert, mal etwas aus N. G gleich H mal X mit H aus Alpha und X aus N. Diesen adischen Normalteiler A möchte ich genauso benutzen, wie er da steht. Den möchte ich nicht nochmal einführen. Das schreibe ich mal als die Voraussetzung. Was ist denn dann los mit dem Konjugierten? A hoch G. Ich gucke jetzt also diese Menge von Untergruppen an, die dann G erzeugen. Dieses G habe ich jetzt geschrieben als H mal X. H kommt aus G Alpha. Und A war ein Normalteiler von G Alpha. Heißt also, dass A konjugiert mit H immer noch in G Alpha liegt. Das heißt, ja genau, nicht nur das. A bleibt invariant mit der Konjugation mit Sachen aus wie Alpha. Das heißt, ich kann es schreiben als A und X. Und A hoch X, X kommt aus N, liegt in dem Produkt A mal N. Einmal gucken, warum ist das so? Alle Konjugierten von A mit Elementen aus N liegen in dieser Untergruppe. Denn A liegt da drin. Und was heißt jetzt dieses Konjugieren mit x? Das heißt, ich habe von links x durch minus 1, von rechts x, das kann ich alles hier drin realisieren. Das liegt da drin. Und das bedeutet nun wiederum, dass dieses ganze Erzeugnis, ich habe ja einfach nur irgend so ein konjugiertes hergenommen, dass das ganze Erzeugnis da drin liegt, in A mal n. Das heißt, in Wirklichkeit ist A mal n die ganze Gruppe G. Mit der Voraussetzung folgt, G ist das Erzeugnis dieser Konjugierten und das geht jetzt in A mal N. Ich habe also noch eine Faktorisierung für G gefunden. Die eine war G Alpha mal N, die nächste ist A mal N. Na, aber A mal N hat eine adische Faktorgruppe. Denn A mal N modulo N ist mit irgendeinem dieser Isomorphiesätze ist isomorph zu A modulo adisch N. Und das ist adisch, denn A ist adisch. Dann ist auch jede Faktorgruppe von A adisch. Das heißt, das ist adisch. So, wie war das nochmal? Wo liegen Normalteiler mit adischer Faktorgruppe? Das müsste man jetzt wissen. Und das haben wir in Gruppe 1 abgesprochen. Jetzt habe ich also G modulo N ist adisch. Denn G ist A mal N. So, wo liegen Normalteiler mit adischer Faktorgruppe? Qualifiziertes Raten? Ja.
Auflösbarkeitskette.
Kann man benutzen für die Auflösbarkeitskette? Ja, gute Idee. Vielleicht triggert das jetzt bei anderen Leuten,
das, worauf ich eigentlich hinaus will, ja.
Ist es so rum? Die Kommutatorgruppe kann ich charakterisieren als
das Kleinste.
Genau, als den Kleinsten oder als den Durchschnitt aller Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe. Heißt also, Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe enthalten die Kommutatorgruppe oder liegen oberhalb davon oder wie auch immer man sich das merken will. Bitte, bitte merken. Bitte, bitte merken, in solchen Momenten braucht man das. N ist ein Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe. Das heißt, der liegt oberhalb der Kommutatorgruppe. Das ist aber schwierig, wenn die Kommutatorgruppe ganz G ist. Hier benutzen wir das Perfektsein. Der Widerspruch kommt daher, dass wir N als echten Normalteiler gewählt haben. Das steht da oben, weiter rechts. Und hier müssen wir jetzt aber den gleich ändern. Das geht nicht. Ja, der Widerspruch kommt von der anderen ganz am Anfang, dass wir so Normalteiler haben. Was haben wir gemacht? Wir haben wieder Faktorisierung benutzt. Einmal die übliche, transitiver Normalteiler, bla bla bla, Punktderivator. Und das andere war das, was wir aus dieser Eigenschaft hier bekommen haben, dass man G so erzeugen kann. Das war der Witz. Sehr schönes Einfachheitskriterium, sehr nützlich. Bitte reichlich benutzen. Und jetzt sind wir mit Kapitel 2 am Ende und es gibt die Gelegenheit für Fragen. Was für Fragen gibt es zu diesem ganzen Zeug? Okay, dann greife ich jetzt ein bisschen vor zu Kapitel 3. Das läuft mündlich und ich werde dann nächstes Mal so 2, 3 Stichworte anschreiben und ansonsten sagen, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, denn es kommen jetzt so ein paar historische Notizen zur Motivation dessen, was wir als nächstes tun. Okay, wo fange ich denn am besten an? Gruppentheorie begann ja recht konkret. Man wollte Nullstellen von Pronomen permutieren, das irgendwie modellieren. Und das heißt auch, dass man sich Gruppen als Permutationsgruppen vorgestellt hat. Und vieles von dem, was wir jetzt so kennen an abstrakter Gruppentheorie, hat sich zu Beginn gar nicht entwickelt, einfach weil man beschränkt war durch diese Sichtweise, dass Gruppenelemente Permutationen sind und dass man immer irgendwas braucht, was da konkret permutiert wird. Das heißt aber auch, dass man versuchen konnte, Gruppen zu klassifizieren anhand von Eigenschaften, die sie als Permutationsgruppe haben. Was sind da Fragen, die man sich stellen kann? Naja, welche Gruppen sind einfach und nicht abelisch und gleichzeitig so und so viel transitiv? Zum Beispiel kann man sich fragen. Oder was für Gruppen sind nicht abelisch und einfach und primitiv? Oder was für Gruppen können überhaupt Normalteiler haben mit den und den Eigenschaften und so als Permutationsgruppe operieren? Haufenweise Zeug. Eine Frage hatten wir vorhin schon. Und das ist auch keine ganz einfache, nämlich die Unterscheidung zwischen zwei transitiven und primitiven Permutationsgruppen. Man könnte ja, wenn man so anfängt zu überlegen, auch erstmal denken, das ist dasselbe. Und in Wirklichkeit ist zweifach transitiv gar nicht stärker. Aber es ist eben doch. Und historisch war es so, und da gehe ich jetzt so in Richtung vor 1960, dass man sich da schon einige Serien von Gruppen angeschaut hatte und man hat die auch als Permutationsgruppen klassifiziert. Die alternierenden Gruppen, okay, müssen wir nicht lange überreden, und die symmetrischen Gruppen, aber auch sowas wie lineare Gruppen. Wir erinnern uns, wir haben über GL gesprochen am Anfang der Vorlesung. Wenn ich mir jetzt nur Matrizen mit Determinante 1 anschaue, komme ich zur SL. Und dann kann ich noch das Zentrum rausfaktorisieren, also das Zentrum von der GL geschnitten mit der SL, dann komme ich zur sogenannten projektiven, speziellen linearen Gruppe. Wir haben uns das angeschaut als Beispiel für Wirkung, wo wir eben nicht auf dem Vektorraum selbst, auf der Menge der Vektoren operieren, sondern auf der Menge der eindimensionalen Teilräume. So, und da komme ich zur PSL. Als Projekt gibt es, sich diese Gruppe zu erschließen, sich zu überlegen, wie man die beschreiben kann und auch unter gewissen Voraussetzungen die Einfachheit zu zeigen. Und das alles ist schon recht lange bekannt. So, diese Methoden, wie man mit diesen Gruppen arbeitet, wie man die charakterisieren kann. Und das waren alles Gruppen, alle Gruppen, die man da so gefunden hat, die hatten immer gerade Ordnung, deswegen gab es schon sehr lange die Vermutung, dass alle einfachen nicht-abelschen Gruppen gerade Ordnung haben müssen. So. Und die haben auch alle durch 3 teilbare Ordnung. Man könnte also genauso vermuten, alle nicht-abelschen einfachen Gruppen haben auch durch 3 teilbare Ordnung. Einfach weil das ist, was immer vorkommt. Diese kleinen Primzahlen, die laufen da immer rum. Dann ist es eine naheliegende Vermutung. Spannend ist auch noch, dass man mit den Einfamiliengruppen und den Linearengruppen, damit meine ich diese PSLs, unendliche Serien hatte von Gruppen mit gewissen Eigenschaften, die sie ausgezeichnet haben. Insbesondere hatte man dann die zweitransitiven Permutationsgruppen schon ziemlich gut verstanden. Und es gab eine Vermutung. Die Vermutung kam von Veit und Zassenhaus. Ich habe mir leider das Jahr nicht aufgeschrieben. Aber das muss vor den 1960ern gewesen sein. Die Vermutung war, wir kennen jetzt alle scharf zweifach transitiven Gruppen. So, man hatte sich vorher da schon viel überlegt. Man hatte viele Permutationsgruppen in dieser Weise klassifiziert. Und die Vermutung war, die scharf zweifach transitiven einfachen Gruppen, die kennen wir. Und das sind diese PSLs. Und dann wurde diese Vermutung widerlegt. Und gleichzeitig wurde die Vermutung widerlegt, dass alle nicht-abelschen einfachen Gruppen durch zwei und drei teilbare Ordnungen haben müssen. Dann kam nämlich Suzuki. Und Suzuki hat in seiner Arbeit von 1960 eine neue Serie von Gruppen vorgestellt. Er hat erstmal so ein bisschen was dazu erklärt, wer darauf gekommen ist, und das alles machen wir in der nächsten Vorlesung. Eine neue Serie von Gruppen, die er konstruiert hat, und er hat charakterisierende Eigenschaften angegeben. Und das war eine Serie von Gruppen, die man vorher nicht kannte. Die Ordnung war nicht durch drei teilbar, aber natürlich gerade. Und das war eine Serie von Gruppen, die gleichzeitig diese Vermutung von Veit und Zassenhaus widerlegte. Da ist also wirklich was Neues passiert, und das hat natürlich auch das Interesse am Gebiet Gruppentheorie nochmal neu entfacht. Die Konstruktion und dass die funktioniert, hat was damit zu tun, was für Besonderheiten auftreten bei Körpern, bei ähnlichen Körpern der Charakteristik 2, wo die Anzahl der Elemente eine besondere Eigenschaft hat. Da gibt es dann so gewisse Automorphismen, mit denen auf einmal Konstruktionen funktionieren, die sonst nicht funktionieren. Das wurde später verallgemeinert, da gab es dann auch die Re-Gruppen, da sage ich vielleicht später noch was zu. Aber erstmal wollte ich einfach nur den Appetit anregen. So geht es in zwei Wochen weiter. Ich werde nochmal drei Sätze zur Geschichte sagen und dann loslegen und mit Ihnen gemeinsam diese Suzuki-Gruppen konstruieren. Ich werde also erklären, und zwar entlang der Spuren von Suzuki, ganz altmodisch, wie man auf diese Gruppen kommt. Ich werde am Computer zeigen, was Gap mit diesen Gruppen macht, also wie die in Gap repräsentiert sind und wie man da Untergruppen finden kann und Eigenschaften und sowas. Wir werden uns überlegen, wie man mit Hilfe von Iwasawa zeigen kann, dass da einfache Gruppen rauskommen, wie man sehen kann, dass die wirklich nicht durch dreiteilbare Ordnung haben und lauter solche Späße. Manche der Rechnungen werde ich nicht im Detail ausführen, sondern werde nur sagen, ja, hier so und so, dann rechnet man das nach. Das sind halt 4x4-Matrizen. Und das hört dann irgendwann auf, Spaß zu machen. Deswegen jetzt hier der Hinweis. Wenn Sie das live mit mir nachvollziehen wollen, dann bringen Sie Ihren Laptop mit Gap drauf. Sie müssen im Prinzip nichts wissen. Ich werde Ihnen alles erzählen, was Sie dann brauchen. Dann können Sie live das alles mit mir durchspielen und sehen, was Gap da ausspuckt. Aber Sie können natürlich auch vorher schon ein bisschen rumspielen und gucken, ob Sie alleine darauf kommen, wie man nach der Untergruppenstruktur sucht oder wie man gewisse Untergruppen konstruiert. Thema der nächsten Vorlesung soll also sein, historisch Suzuki zu folgen. Ich werde auch Hinweise geben auf andere Konstruktionen, auf modernere Konstruktionen und ein bisschen mit Ihnen mit Gap spielen. Das mit Gap spielen bezieht sich dann auch nicht nur auf die Suzuki-Gruppen, sondern auch auf die PSLs. Denn das ist dann die Überleitung zum nächsten Kapitel, wo wir uns ein paar sporadische Gruppen angucken wollen und wo ich auch was zur Geschichte der sporadischen Gruppen erzähle. Da brauchen wir gewisse Eigenschaften von einer gewissen projektiven speziellen linearen Gruppe. Und da kann man auch noch schön mit Gap spielen. Das ist der Plan. Soweit, dann bin ich mit der Vorlesung jetzt am Ende und würde Sie bitten, noch kurz da zu bleiben, damit wir über die Mini-Projekte und die Übungsaufgaben sprechen können. Danke.